HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Der Geist weht, wo er will.
Heißt es in der Bibel. Vor knapp 2000 Jahren wollte der Geist in Jerusalem wehen, und zwar auf besondere Weise. Die Jünger Jesu waren ziemlich überrascht. Sie saßen friedlich zusammen, aßen und unterhielten sich darüber, was das Ganze wohl zu bedeuten habe. Ihr Meister Jesus war gekreuzigt worden, nach 3 Tagen auferstanden. Einige Wochen lang hatte er sich ihnen immer wieder auf wundersame Weise gezeigt. Dann war er in den Himmel gefahren. Das war einigermaßen verstörend. Und jetzt meldete sich der Himmel mit Getöse.
Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.
Wie von Sinnen waren die Jünger. Sie torkelten, jubelten, tanzten wie im Rausch. Die Menschen, die das miterlebten, waren erstaunt.
Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins.
Dieses Ereignis der Geistausgießung feiern Christen bis heute, Pfingsten. Sie sehnen sich danach, dasselbe zu erleben wie die Jünger Jesu damals, dass der Heilige Geist ganz sichtbar auf sie niederfahre. Dass es endlich wieder Gewissheit gebe, Gott ist mit uns mit seiner Kraft, da können wir sicher sein, ganz sicher. Und müssen doch die Erfahrung machen, sich des Geistes sicher zu sein, das geht nicht mehr. Denn der Geist ist eigenwillig geworden. Niemand kann sagen, wo und wann und wie er weht. Will er in den Kirchen wehen? Will er nicht in den Kirchen, sondern woanders wehen? Weht er gerne bei den Christen oder lieber bei Menschen, die anders oder gar nicht glauben? Der Heilige Geist macht es den Christen schwer. Sie beten zu Gott, versuchen es ihm recht zu machen, aber der Geist bleibt eigensinnig. Wie erlösend wäre es, wenn er wie damals sichtbar auf die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu herabkäme mit Feuerzungen. Wie beruhigend wäre es, wenn sie wüssten, dass er bei ihnen weht und nicht woanders. In den Kirchen, wo sich so viele Menschen so viel Mühe geben, gottgefällig zu leben. Komm, Schöpfergeist. Höre ich dieses Lied, jagen mir wohlige Schauer den Rücken runter. Damals als junger Mensch habe ich es mitgesungen, damals in Taizé, der Kommunität im Burgund, in der Jahr für Jahr tausende Jugendliche den christlichen Glauben auf eine ganz eigene Weise kennenlernen. Auch ich gehörte dazu, fühlte mich geborgen im Lichtermeer der riesigen, einfachen Kirche, war beeindruckt von den Brüdern, die in ihren weißen Kutten mit uns beteten und sangen jeden Abend stundenlang. Wunderte mich etwas über mich selbst, dass ich den Heiligen Geist da litaneiartig herbeirief, auch noch auf Latein. Die Taizé-Stimmung hatte mich fest im Griff. Veni Creator Spiritus. Auf Deutsch bedeutet das: Komm, Schöpfergeist. In Taizé ist mir der Geist erstmals begegnet. Nein, anders muss ich es ausdrücken. In Taizé habe ich zum ersten Mal gespürt, wie sich der Heilige Geist wohl anfühlen könnte. Zu Hause in meiner Heimatkirchengemeinde war das eigentlich gar kein Thema. Doch, auch dort gab es Lieder über den Heiligen Geist, aber die klangen irgendwie gar nicht so, als ob der Geist sich von ihnen beeindrucken lassen würde. In den Gottesdiensten saßen wir ruhig in den Kirchenbänken, die Orgel oder die Posaunen dröhnten, das vergilbte Papier der Gesangbücher gab die Melodien und Texte vor und verlangte konzentriertes Mitlesen und Mitsingen. Unter vielen Liedern stand Martin Luther als Autor. 4 Strophen oder noch mehr, das dauerte. Wie seltsam, da wurde der Heilige Geist gebeten zu kommen, aber sein Wehen spürten wir, die Jugendlichen der Gemeinde, nicht. Lebendigkeit, Freiheit, Bewegung, die waren überall draußen, aber nicht in der Kirche. Dort wollte der Heilige Geist offensichtlich nicht wehen, so oft er auch darum gebeten wurde. Oder ist das vermessen? Hat er geweht und wir haben es nur nicht gemerkt? Meine Suche nach dem Heiligen Geist begann. In der Bibel fand ich ihn, schon lange vor Pfingsten.
Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.
Ganz am Anfang, vor der Erschaffung von Himmel und Erde, von Tag und Nacht, von Tieren und Menschen, war die Geistkraft am Wirken. Schließlich schuf Gott den Menschen und hauchte ihm den Geist ein.
Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
Geist und Atem. In der Bibel scheint beides eins zu sein. Darüber möchte ich mehr wissen, und zwar von einem kundigen Theologen. Gunter Wenz war Professor für Theologie in München. Heute ist er emeritiert und dabei auskunftsfreudig geblieben.
Im Hebräischen hat der Geist schon vom Klang her eine eigentümliche Bedeutung. Ruach. Da merkt jeder, das hat irgendwas mit Wind zu tun. Und das ist auch die Ursprungsbedeutung des biblischen Geistbegriffs. In, ich denke, fast 80% der Fälle seiner Verwendung im Alten Testament benennt er ein meteorologisches Phänomen, Wind. Und deshalb kann Ruach im übertragenen Sinne auch den Atem bedeuten. Wenn Gott den Menschen anbläst mit seinem Geist, dann gewinnt der Mensch Atem und wird lebendig. Und je lebendiger ein Leben ist, desto geistreicher ist es. Und am lebendigsten ist das Leben, wenn es in eine Art von Begeisterung versetzt wird.
Gunter Wenz, dieser lebenserfahrene Theologe, wirkt in seinem Alter sehr lebendig und begeisterungsfähig. Er grüßt stets fröhlich, springt oft in einen kühlen Bach und versucht offensichtlich, das Leben zu genießen. An ihm könnte der Heilige Geist Freude haben, denke ich, und verwerfe gleich wieder solche Gedanken. Ganz so offensichtlich wird der göttliche Geist doch wohl nicht wirken? Ob es seiner Meinung nach denn Methoden gibt, den Heiligen Geist zu locken, möchte ich von Professor Wenz wissen.
Der Geist kommt von selbst. Er lässt sich zwar nicht zwingen, er macht sein Wirken aber auch nicht von Voraussetzungen abhängig. Der Christ hat die Verheißung, dass durch Wort und Sakrament, durch die Mittel des Heils, der Geist seine Wirklichkeit erweisen wird. Das ist gewiss. Von daher bedürfen wir keiner eigenmächtigen Aktionen, um den Geist herbeizulocken. Er kommt von sich selbst.
Und was ist mit den Menschen, die nicht zu Gottesdiensten gehen? Die nicht Wort und Sakrament empfangen, die also weder getauft sind noch das Abendmahl nehmen, wirkt in denen der Geist dann nicht? Professor Wenz antwortet entschieden.
Es wäre absurd, das Wirken des Geistes allein auf die Kirche beschränken zu wollen. Die Sendung der Kirche ist auf die ganze Welt gerichtet. Also, es wäre geistlos und geistwidrig, wenn die Kirche nur ihr eigenes Süppchen kochen wollte. Die Kirche ist für die Welt da und nicht für sich selbst.
Also ist auch der Heilige Geist für die Welt da. Fragt nicht danach, was ein Mensch glaubt. Für die Kirchen ist dieser Befund schwierig. Sie möchten ja, dass sich viele Menschen zu Gott bekennen, dass sie nach seinen Geboten leben, dass sie am gemeindlichen Leben teilnehmen. Alles schön und gut. Der Heilige Geist lässt sich dadurch aber gar nicht beeindrucken. Der legt ganz andere Maßstäbe an. Die Vermutung liegt nahe, dem Heiligen Geist geht es in erster Linie gar nicht um den Glauben. Ihm geht es um Verständigung zwischen Menschen, so wie in der Pfingstgeschichte ja erzählt wird. Plötzlich verstehen sich alle, obwohl sie verschiedene Muttersprachen haben. Der Heilige Geist stiftet auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise Gemeinschaft. So allgemein lässt sich das leicht sagen, aber funktioniert das auch im Kleinen, im Alltag? Könnte man sagen, der Heilige Geist wirkt auch etwa, wenn ein Familienstreit beigelegt wird? Professor Wenz?
So würde ich es interpretieren. Allerdings nicht erst im Nachhinein, sondern vielleicht auch schon beim Versuch, einen Streit zu bewältigen. Die Offenheit, den anderen zu hören und nicht vorweg in Abrede zu stehen, er könnte auch Recht haben, hat schon etwas mit dem Wirken des Geistes zu tun.
In mir entsteht ein Bild. Der Geist durchweht die Wohnhäuser unserer Städte. Überall, wo Unfrieden herrscht, wirbelt er Feindseligkeiten, Rechthaberei und Überheblichkeit so durcheinander, dass am Ende eine friedliche Atmosphäre einkehren kann. Gott im Leben, der Geist im Alltag. Wie aber könnte der Heilige Geist in die Wohnungen wehen? Vielleicht wählt er ja Wege, die wir eher nicht vermuten. Stefanie Schardin ist Pfarrerin in Fürth. Mehrmals im Jahr spricht sie das Wort zum Sonntag, das samstagabends im Ersten ausgestrahlt wird. Von ihr will ich wissen, kann der Geist auch durch die Medien und auch durch den Fernseher wirken?
Ja, wäre schade, wenn nicht eigentlich, oder? Also, oder wäre vielleicht auch klein gedacht von Gott, wenn man da meint, durch die Mattscheibe kann man nicht segnen. Als damals die ersten Fernsehgottesdienste aufkamen, da gab es da heiße Diskussionen darum, ob das denn jetzt eigentlich auch ein richtig wirksamer Segen ist, wenn die Menschen ja nur vor dem Fernseher auf der Couch sitzen. Aber das wäre, glaube ich, wirklich zu klein gedacht von Gott, wenn er an der Mattscheibe Halt machen müsste. Und was ich selbst erlebe durch die Arbeit im Rundfunk und im Fernsehen, dass da ganz viel passiert. So ein bisschen zeitversetzt. Das ist dann nicht so die Live-Begegnung, wie ich die mit Menschen dann habe, wenn ich in der Gemeinde vor der Kirchentür stehe. Aber wenn ich zum Beispiel das Wort zum Sonntag gesprochen habe, dann bekomme ich ja dann im Nachgang dazu Reaktionen. Und da passiert oft sehr Bewegendes. Und wo ich dachte, ja, da hat der Geist offensichtlich doch auch durch die Mattscheibe hindurch geweht.
Bei der Wahl der Wege, wie er zu den Menschen gelangt, scheint der Heilige Geist fantasievoll zu sein. In unserem Medienzeitalter kommt er nicht mehr als Taube, so wie in biblischen Zeiten, sondern über die Frequenzen der Medien. Auch des Internets, so ist anzunehmen. Er weht ja, wo er will. Die Kirche stellt das vor eine große Herausforderung. Wie kann sie den Geist wieder in die Gotteshäuser, in die Gottesdienste holen? Denn die werden, das zeigt die Statistik deutlich, immer leerer. Die Menschen bleiben den Veranstaltungen fern, in denen der Heilige Geist gerufen wird mit Liedern, mit Worten und mit dem Glaubensbekenntnis.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche.
Die Kirchen stehen unter Druck. Viele Gemeinden machen so weiter wie bisher. Sie feiern traditionelle Gottesdienste ohne Rücksicht auf den Geist und auf die Menschen, die hier das Wehen des Geistes wohl erhoffen, aber oft nicht erleben. Statt sich vom Geist Gottes bewegen zu lassen, wirken viele Pfarrerinnen und Pfarrer eigentümlich unbewegt. Strikte Gottesdienstordnungen und vorgegebene Liturgien gönnen dem Geist kaum Gelegenheit einzudringen. Institutionelle Zwänge und teils jahrhundertealte Traditionen machen es dem Heiligen Geist schwer durchzukommen. Könnten Kirchen ihn entlocken? Pastorin Stefanie Schardin?
Ich glaube eher, man kann aufpassen, dass man ihm nicht die Tür vor der Nase zuschlägt. Das Locken würde ja doch dann wieder so sehr menschengemacht klingen. Ich glaube, dass der Geist eigentlich seine Einfallstore sucht in diesem Leben. Wir sind nur oft eher diejenigen, die so beharren und so ein bisschen festgefahren sind. So dieser berühmte, das war schon immer so und das hat sich doch bewährt, Spruch, den man ja gerne auch in Kirchengemeinden kennt, auch sonst wo im Leben, aber gerade auch mal gerne in Kirchengemeinden. Das ist eher die Bewegung, die möglicherweise die Einfallstore für den Heiligen Geist verschließt, weil der Heilige Geist ja doch eher für mich die göttliche Person ist, die dafür sorgt, dass Bewegung hineinkommt, dass sich Dinge verändern, dass das Leben eingehaucht wird in Prozesse.
Wenn schon nicht fördern, dann könnten Kirchen das Wehen des Heiligen Geistes zumindest möglichst wenig behindern. Könnten ihre Strukturen, ihre Abläufe, die Tagesordnungen, ihre Sitzungen öffnen und vermeintliche Sachzwänge abbauen. Das ist eine große Herausforderung. Die Eigensinnigkeit des Geistes muss dabei gar nicht nur Druck machen, sie hat zwei Seiten, meint Pastorin Schardin.
dass der Geist weht, wo er will und wir nicht die letzte Verfügungsmacht darüber haben, das ist, finde ich, einerseits beunruhigend, weil uns das ja eben auch so ein bisschen die Macht nimmt. Ja, ich kann das nicht, ich kann es nicht herstellen, ich kann nicht der Gemeinde sagen, ich verspreche euch, hier wird der Heilige Geist sein. Und umgekehrt entlastet es ja auch, weil ich genau weiß, ich muss das nicht selber machen. Gott sendet den Geist.
Wer sich dem frischen Wind des Geistes am meisten entgegenstellt, sind jene, die sich nicht sicher sind. Ist es der Heilige Geist, der da gerade weht, oder ist es ein Ungeist, der Böses und Verwirrung im Schilde führt? Oft wird auch das Wort Zeitgeist bemüht, um deutlich zu machen, hier ist nicht Gott am Werk, hier sollen weltliche Ideen oder Werte auf unerlaubte Weise für heilig erklärt werden. Wer den Zeitgeist ins Felde führt, lehnt oft freiheitliche Errungenschaften ab. Toleranz zum Beispiel, Religionsfreiheit, die Gleichwertigkeit homosexueller Partnerschaften oder auch die Demokratie, weil sie den Willen des gesamten Volkes widerspiegelt, sich aber nicht vor den Karren absolut gesetzter, vermeintlich christlicher Werte spannen lässt. Pastorin Stephanie Schardin muss oft in Gesprächen für Klarheit sorgen.
Ich reagiere mittlerweile so etwas allergisch, wenn Menschen immer so despektierlich vom Zeitgeist sprechen und den immer quasi als bösen Gegenspieler dem Heiligen Geist gegenüberstellen. Es gibt sicherlich Zeitgeistbewegungen, wo man vorsichtig und kritisch sein muss, weil man sagt, da sind die Menschen weggeschwemmt wie in so einer Welle und achten nicht mehr darauf, was sie tun. Es gibt eine Menge Zeitgeistbewegungen, für die wir sehr dankbar sein können und an die sich auch die Kirchen dann drangehängt haben. Und ich glaube, dass wir da aber ethische Maßstäbe auch haben, an denen wir dann deutlich machen können, sind diese Bewegungen, diese Entwicklungen, die wir da sehen, sind das Bewegungen, die Ungerechtigkeit befördern, Unfriede, Unsolidarität, all solche Sachen, das sind Punkte, die dem Heiligen Geist eher widersprechen würden, glaube ich. Und dass die anderen Bewegungen, wo eben Situationen friedlicher werden, gerechter werden, dass da sich auch die Geister gut treffen können oder möglicherweise sogar identisch sein können.
So wenig sich der Heilige Geist herbeizitieren lässt, Anzeichen, ob er wirkt, gibt es schon. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit etwa. Die Bibel nennt weitere Erkennungszeichen des Geistes.
Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit.
Auf der anderen Seite gibt es deutliche Anzeichen, dass der Geist nicht weht. Die Bibel nennt auch sie.
Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen.
Solche Aufzählungen von geistlichen Tugenden und Untugenden können hilfreich sein. Doch sie tragen eine große Versuchung in sich. Sie verleiten dazu, durch ein tugendhaftes, moralisch einwandfreies Leben den Geist herbeizurufen. Besonders bei manchen Freikirchen ist diese Art zu beobachten. Anders als in herkömmlichen landeskirchlichen Gottesdiensten stehen hier nicht das Wort und das Denken im Mittelpunkt, auch werden andere Lieder gesungen, beschwingtere, die nicht hunderte Jahre alt sind und die nicht so viele Strophen haben. Das wirkt sehr locker, so als könnte sich der Geist hier tatsächlich wohler fühlen. Arne Kopfermann hat lange Zeit Worship-Musik gemacht. Hat mit dafür gesorgt, dass in Gottesdiensten eine Atmosphäre entsteht, in der die Sinne geöffnet werden für eine Begegnung mit dem Geist. Menschen singen inbrünstig einfache Lieder mit, sie heben die Hände in die Höhe. Für Außenstehende wirken manche wie verzückt oder eben leicht angesäuselt. So als gäbe es keine Zweifel, in diesem Moment weht hier der Geist. So ähnlich könnte man meinen, haben die Jünger am Pfingsttag in den Himmel geblickt. Liebe, die mein Herz bewegt, jede andere Kraft hat keinen Bestand. Ich brauch das Feuer Gottes, es zündet mich neu an. Einige solcher Gottesdienste habe ich erlebt. Sie finden in alten Kirchen statt, öfter aber in großen Hallen oder auch angemieteten Kinos oder Theatern. Hunderte, mitunter tausende Menschen fühlen sich ja wohl und mit dem Geist eng verbunden. Das wirkt fast zu schön, zu geistreich, um wahr zu sein. Die Versuchung scheint groß zu sein, das Wehen des Geistes als sicher anzunehmen. Arne Kopfermann?
Also in gewissen Frömmigkeitsstilen finde ich es mehr als eine Versuchung. Da finde ich es sogar eine Überzeichnung der eigenen Frömmigkeit, das zu erwarten. Zu sagen, ja, ich kann mir Gott verfügbar machen und wenn ich die richtigen Lieder singe, die richtigen Mechanismen antriggere, dann begegnet mir Gott. Ich glaube, wir mögen die Vorstellung sehr, dass es so Reizreaktionsschemata gibt, wie man Gott anlocken kann und wie er nun verbindlich also in unser Leben kommt, wenn ich ihn nur erbitte. Auf der anderen Seite gibt es auch diese Seite der Unnahbarkeit Gottes, der Souveränität Gottes, die sich nicht vor den Karren spannen lässt und nicht einfach zugesteht, wenn du das jetzt gerne hättest, wenn du jetzt gerne Erfahrung hättest oder irgendetwas mit Gott erleben willst, dann steht es dir zur Verfügung, weil Gott sich in gewisser Weise zu uns stellt, aber nicht verfügbar macht. Und dass wir diese Spannung aushalten müssen, ist etwas, woran man sich als gläubiger Christ ganz schön abarbeiten kann.
Um zu dieser Einsicht zu gelangen, hat Arne Kopfermann viele Jahre gebraucht. Kein Wunder, er war zu Hause in der Welt der sogenannten charismatischen Erneuerungsbewegung. In ihr versammeln sich Menschen, die eigener Aussage nach den Heiligen Geist ganz in den Mittelpunkt ihrer Frömmigkeit stellen. Die Charismatiker sehen geheimnisvolle Geistesgaben, auf Griechisch Charismen, als Beweise für die Anwesenheit des Heiligen Geistes. Auch Wunderheilungen finden hier vermeintlich statt. Alles sollen Früchte des Heiligen Geistes sein. Das wirkt sehr fremd. Sobald man dieses Gedankengebäude durchdenkt, rücken strenge Konsequenzen ins Bewusstsein. Wie ist Leid, wie ist Krankheit zu erklären, wenn doch der Geist ganz sicher anwesend ist? Es entsteht ein unseliger Zusammenhang von Gesundheit und Glaube. Wer wirklich in der Kraft des Geistes steht, so wird behauptet, wird nicht krank werden. Letzten Endes liege der Grund für Krankheit oder für Schicksalsschläge in der Abwesenheit des Geistes Gottes. Eine fatale Vorstellung. Sie entlastet nicht, sondern weckt in Betroffenen Ängste und Minderwertigkeitsgefühle. Arne Kopfermann musste auch diese Erfahrung machen.
In unserem Fall war sehr schmerzhaft, dass wir vor etwas mehr als 5 Jahren unsere Tochter bei einem Autounfall verloren haben. Und die großen Fragen des Lebens werden dann spätestens angetriggert. Warum muss das sein, wenn ich doch? Und warum hat Gott nicht? Alle diese Sätze, die versuchen, eine Bedeutung zu finden in dem, was geschieht und das mit der eigenen Beziehung zu Gott in Verbindung zu setzen. Man hat dann auf jeden Fall so Sätze im Kopf wie Psalm 91, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der spricht, meine Zuflucht ist Gott und mir kann nichts passieren und Gott hat seinen Engeln befohlen, dafür zu sorgen, dass mein Fuß nicht gegen einen Stein stößt, aber er hat eben nicht verhindert, dass wir mit diesem Taxi kollidiert sind, was unserer Tochter das Leben gekostet hat. Und wenn Lebenserfahrung und das, was schmerzhaft ist vor allem, das, was leidvoll ist, was wir nicht einordnen können, auf diese Bilder stößt, die sich so gewiss waren, dass Gott ja da ist, wenn ich ihn nur anrufe, dass er sich mir als schützender Pol gegenüber erweist, das ist erstmal wie eine riesige Abwatschung. Und man denkt, okay, was war denn das? War das jetzt alles für die Füße? Waren diese ganzen Sätze falsch? Nein, ich finde Frieden darin zu sagen, dass meine Lebensreise bis zu einem gewissen Punkt für mich verständlich ist und auch das, wo Gott eingreift, aber dass es Dinge gibt, darüber, die er versteht und ich nicht verstehe.
Arne Kopfermann hat aus dieser schmerzhaften Erfahrung die Konsequenzen gezogen. Er sei nicht mehr Charismatiker, bekundete er öffentlich. Ich hege eine Vermutung. Vielleicht weht der Geist dort am wenigsten, wo Menschen behaupten, er weht bei ihnen. Vielleicht ist es das größte Hindernis für den Heiligen Geist, wenn die Menschen ihn unentwegt herbeizitieren, herunterbeten und lobpreisen. Zwei typisch christliche Verhaltensweisen könnten der Gegenwart des Geistes am meisten im Weg stehen. Zum einen das Beharren auf überkommenen Traditionen, die lebendige Beweglichkeit verhindern. Zum anderen allzu große Anstrengungen, den Geist zu umgarnen. Gut, dass der Heilige Geist so eigensinnig ist und bleibt. Er bewahrt Gläubige vor Selbstgewissheit und er lässt auch die Ungläubigen immer wieder staunen, wenn sie ihn dort spüren, wo sie ihn nun gar nicht vermutet hätten.
Der Geist weht, wo er will.